Der Predigttext ist Römer 1, 8 bis 15. Römer 1, 8 bis 15. Das ist das Wort Gottes. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, eurer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert wurde. Damit ich auch unter euch etwas Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns jetzt Verständnis gibst, wenn du uns dein Wort öffnest, dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast, dass wir bereit werden, in unseren Herzen auch anzunehmen, wenn wir etwas erkennen, das wir annehmen sollen, ändern sollen. Herr, ermahne, tröste du uns durch dein Wort, öffne unsere Augen, dass sie sehen die Wunder in deinem Gesetz. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Der Brief des Paulus an die Christen in Rom enthält eine großartige Darlegung der Lehre des Evangeliums und dazu der Anwendung dieser Lehre im Alltagsleben. Aber er ist eben auch ein Brief. In all seinen Briefen lehrt Paulus im großen Umfang und sehr tiefgründig auch. Paulus ist als Missionar, ist er auch ein Theologe. Und er ist wohl der größte Theologe aller Zeiten. Aber die Art und Weise, wie er seinen Lesern diese gute Theologie nahebringt, das ist eine sehr persönliche Art und Weise. Es ist immer wieder erkennbar, wie er nicht einfach eine Vorlesung hält und theologische Richtigkeiten darlegt, sondern er ringt um die Herzen der Gläubigen. Er ist ein Hirte, der nicht nur den Verstand, sondern das Herz der Schafe erreichen will. In den Worten dieses Abschnitts, den wir eben gelesen haben, kommt diese Haltung des Hirten doch besonders zum Ausdruck. Obwohl er die Gemeinde in Rom noch nicht persönlich kennt, spricht er sie aber sehr persönlich an. Er möchte auch sogar noch persönlicher werden. Er möchte mit ihnen in Beziehung treten, zu ihnen kommen, ihnen begegnen. Und er betet für sie. Eigentlich ist der ganze Abschnitt hier, den wir gelesen haben, ein Gebet. Und es ist ein Einblick in die Gebete des Paulus, wie er betet und wofür er betet. Und das alles, das macht sichtbar, Paulus ist ein Beter. Er tut seinen ganzen Dienst im Gebet. Er ist sich darüber im Klaren, dass er in allem von Gott abhängig ist. Er ist nicht in sich selbst so geschickt, so ein guter Lehrer, dass er einfach das alles selbst so machen kann, sondern er braucht Gottes Hilfe, Gottes Kraft, Gottes Geist, der ihn leitet. Und das erbittet er im Gebet. Und wir können dieses sein Gebet, das wir hier sehen, können wir eigentlich so in zwei Teile unterteilen. Und zwar ganz einfach in Dank und Fürbitte. Zuerst der Dank. Er schreibt, aufs Erste danke ich. Paulus dankt Gott sehr oft, wenn wir seine Briefe lesen. In fast allen Briefen, die er an Gemeinden sendet, da dankt er zuerst für diese Gemeinden, auch für die ganz schwierigen. Auch wenn er anschließend vieles kritisieren muss, die Geschwister ermahnen muss, aber zuerst dankt er für sie. Und sein Dank, das zeigt eben, dass er weiß, dass alles Gute von Gott kommt. Auch dass eine Gemeinde überhaupt da ist, überhaupt existiert, das ist Gottes Wirken zu verdanken und nicht dem Wirken von Paulus oder den anderen Aposteln, sondern dahinter steht Gottes Wirken. Es ist sein Geschenk der Gnade, dass es diese Gemeinden gibt und dafür dankt der Apostel. Paulus lobt nie die Christen dafür, dass sie zum Beispiel so gut waren und Jesus annahmen. Dass sie so klug waren und so weise, dass sie erkannt haben, dass Jesus der richtige Weg ist. Und Paulus würde ihnen jetzt sagen, ja, das habt ihr gut gemacht. Ihr seid Christen geworden. Das habt ihr gecheckt. Super. Nein, das sagt er nicht. Er dankt Gott dafür, dass Gott sie zu Christen, zu Gemeinden gemacht hat. Er erwählt und er führt zum Glauben. Und Paulus dankt Gott nicht einfach so. Schauen wir etwas genauer hin. Er dankt Gott durch Jesus Christus. Das ist ein wichtiges Detail. Er dankt Gott durch Jesus Christus, weil es nur durch Jesus Christus möglich ist, im Gebet zu Gott zu kommen. Sogar auch nur um zu danken. Man kann nicht vor Gott kommen, anders als durch Jesus Christus. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er gibt uns die Vollmacht, dass wir überhaupt beten dürfen. Das beginnt mit Dank, aber auch der Dank kann nur durch Jesus Christus dargebracht werden. Und mehr noch gibt es zu entdecken in diesem ersten einen Satz. Paulus dankt nicht einfach Gott, sondern er sagt, ich danke meinem Gott. Ich danke meinem Gott. Es ist mein Gott. Und damit betont er die nahe und die persönliche Beziehung, die er zu unserem Gott hat, unser Gott. Viele Menschen reden von Gott oder sagen, dass sie an Gott glauben, an einen Gott glauben. Aber Paulus spricht von seinem, von unserem Gott, den er kennt und der immer und immer wieder diese Verheißung seines Bundes gegeben hat. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Es ist unser Gott und der Gott des Paulus, der persönliche Gott, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben. Und nun dankt Paulus nicht nur dafür, dass das für die Christen in Rom zutrifft, sondern auch für die Frucht, die ihr Glaube gebracht hat. Das ist ja über die Gemeinde dann hinausgegangen. Er schreibt, ich danke, dass euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Das heißt, dass das Zeugnis der römischen Christen weit herum bekannt geworden ist. Und es geht dabei nicht so sehr um den persönlichen Glauben dieser Christen, der verkündigt wird, sondern um den Glauben. Das ist das, was geglaubt wird zur Rettung. Der Glaube ist verkündigt worden. Der Glaube, den ihr glaubt, ihr Römer, der ist bekannt und verkündigt geworden. Es ist der Glaube an Christus, den Paulus verkündigt. Die Christen in Rom haben denselben Glauben angenommen und sind dadurch verändert worden, was für alle sichtbar geworden ist. Diese gute Nachricht, die kann nicht verborgen bleiben, wo eine Gemeinde gemäß diesem Glauben auch lebt. Dann wird das sichtbar und das verbreitet sich, das geht umher. Und darum kann man doch sagen, dass es unser persönlicher Glaube, vor allem durch seine Früchte, dass unser persönlicher Glaube auch Teil der Verkündigung ist. Wir verkündigen zwar nicht uns selbst, wir verkündigen Christus, aber durch ein solches verändertes Leben, das durch den Glauben an Christus gewirkt ist, unterstreichen und bestätigen wir das, was im Evangelium verkündigt wird. Und das ist das gute Gerücht, das Paulus über die Christen in Rom hört. Das ist ein gutes Gerücht. Und das vermehrt seine Freude. Und das ist auch eine Motivation für seinen Dienst, wenn die Menschen, die geglaubt haben, zum Glauben gekommen sind, wenn jetzt dieses Gerücht umhergeht und überall bekannt wird, was mit diesen Menschen geschehen ist. Das ist Motivation für Paulus, weiterzumachen. Er freut sich darüber und dankt Gott dafür. Das Evangelium, das er überall zu verkünden sucht, für das er vieles leidet, das wird an allen Orten auf der Welt verbreitet und geglaubt. Das ist der Dank. Dann gibt es auch Gebetsanliegen neben dem Dank in Paulus' Gebeten. Anliegen, für die er unablässig betet, sagt er, unaufhörlich, hartnäckig. Der Apostel verwendet Ausdrücke, die ein starkes Verlangen und ein intensives Beten ausdrücken. Unablässig, hartnäckig, ohne nachzulassen, alle Zeit, flehen, endlich einmal, lange erwartet, mich verlangt sehr. Das legt er alles in seine Gebete hinein. Und das ist etwas, was Paulus öfter erwähnt, diese seine Haltung beim Gebet. Seine Gebete zeigen, wie sein Dienst als Apostel nicht nur ein Beruf oder eine Aufgabe oder eine Verantwortlichkeit ist, die er eben erfüllen soll. Es ist sein Leben, seine Existenz. Und darum hat Paulus bestimmt nicht einfach so eine Gebetszeit, für die er irgendwo im Tag eine Nische reserviert hat, wo er dann seine Gebetsliste runterbetet. Nein, das ist sein Leben. Und das beschämt mich auch selbst immer wieder, wenn ich mein eigenes Gebetsleben mit dem vergleiche, was Paulus sagt über seine Gebete. Ich möchte so beten. Ich wünsche mir, dass mein Dienst für den Herrn so organisch mit dem Gebet verbunden ist, wie bei Paulus. Sicher, wir können mit unseren Gebeten nichts machen. Aber dennoch bin ich überzeugt, dass Paulus' Dienst so gesegnet war, solch reiche Frucht brachte, weil er vom Gebet getragen war. Der Apostel wird später Einige Zeit, nachdem er diesen Brief geschrieben hat, wird er tatsächlich dann die Erhörung seiner Gebete erfahren. Er wird nach Rom gehen und schon unterwegs dorthin, aber auch in Rom selbst, das Evangelium verkünden, so dass es sich dann wirklich in ganz Europa ausbreiten wird. Und darum betet er ununterbrochen, dass das geschieht, dass Gott ihn nach Rom führt. Und sein Wunsch und sein Ziel ist, dort von seiner Gnadengabe mitzuteilen. Es ist, wie wir unschwer aus seinen Schriften erkennen können, ist es seine Gabe, die Gott ihm gegeben hat, die Gemeinden durch gute Lehre im Glauben zu erbauen. Das ist die Begabung, die Paulus hat, die Gnadengabe, die er mitteilen möchte, weitergeben möchte. Wir können das sehen und erleben, wenn wir dann weiter durch diesen Brief gehen, wie er begabt ist darin. Aber wir sehen und erfahren, dass in all seinen Briefen, nicht nur im Römerbrief, natürlich, was für ein Festessen der Gnade ist es, vom Apostel Paulus gelehrt zu werden. Paulus weiß, was für ein wertvolles Gut ihm anvertraut ist. Und deshalb möchte er diesen Schatz überall hintragen. Kein Preis ist ihm zu hoch. Buchstäblich. Paulus provoziert sogar diejenigen, die ihn gefangen genommen haben, die ihn verhaftet haben, provoziert er dazu, dass sie ihn als Gefangenen nach Rom schicken. Denn so kann er nach Rom kommen. Können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Er hat schon auf dem Weg nach Jerusalem, hat man ihm mehrfach prophezeit, dass er dann dort gefangen genommen wird. Und er hätte das vielleicht vermeiden können, so dachten diese Geschwister, die ihm das sagten, bitte geh nicht dahin, die werden dich gefangen nehmen. Aber er sagt, was macht ihr mir das Herz schwer mit eurem Gejammer? Ich möchte, wenn es sein muss, nicht nur für den Herrn ins Gefängnis gehen, ich bin auch bereit, für ihn zu sterben. Und er geht dahin. Und in Jerusalem hätten die Römer ihn freigelassen, wenn er nicht Berufung eingelegt hätte, vom Kaiser in Rom angehört zu werden. Und so konnte er nach Rom kommen. Ich bin überzeugt, dass Paulus das mit Absicht so getan hat, damit er eben nach Rom kommt, was er sich lange Zeit so sehnlich gewünscht hat, um zu diesen Geschwistern zu gehen und später dann auch von dort weiter noch nach Spanien zu gehen. So sehr hat er sich danach gesehnt, dort den Dienst zu tun, dass er bereit war, wenn es sein muss, als Gefangener dahin zu gehen. Und er sagt nicht nur, dass er als begabter Verkündiger die Christen in Rom jetzt lehren und erbauen will, sondern er will da auch Empfänger sein. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Seine Anwesenheit in Rom wird Gemeinschaft im Geist sein. Das heißt, dass der Glaube, der im Bruder oder der Schwester ist, mir zugutekommt, wenn wir Gemeinschaft im Geist haben. Das ist kein Einweg, wenn Paulus verkündigt und lehrt, sondern diese Gemeinschaft, das geht auf beide Seiten. Er möchte auch durch den Glauben, der in den anderen ist, profitieren, mitgetröstet werden. Der Heilige Geist in mir und in dir schafft eine Verbindung, die auf keine andere Weise erfahren werden kann. Die Gemeinschaft der Heiligen, das Zusammenkommen zum Gottesdienst, zum gemeinsamen Bibelstudium, das ist etwas, das unersetzlich ist. Das können wir auf keinem anderen Weg bekommen. Ich kann viele gute Vorträge und Predigten im Internet finden. Ich kann viele gute Bücher lesen. All das kann meinem Glauben und meinem Verständnis der christlichen Lehre nützlich sein. Aber das ist nichts verglichen mit der Gemeinschaft der versammelten, anbetenden Gemeinde, die zusammen mit der Gemeinde im Himmel anbetet. Auch Belehrung in der Gemeinde, auch Predigt ist Anbetung. Wir verkündigen die Wohltaten Gottes, das Gute, die gute Lehre von Gott. Das ist Anbetung. Da beten wir gemeinsam an, wenn wir verkündigen und hören und mitdenken und Gott dafür loben. Und das ist das, was Paulus meint, oder? Das kommt von beiden Seiten. Ja, Bücher, Vorträge aus dem Internet können niemals das bewirken, was Paulus eben hier beschreibt, mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Der Apostel, dieser große Theologe, der allein schon mit diesem Brief die Grundlage gelegt hat für viele theologische Lehrbücher, zum Beispiel Calvins Institutio ist auf dem Römerbrief aufgebaut. Dieser große Theologe gibt zu, dass er den Glauben der einfachen und frischgläubigen Christen braucht, um getröstet zu werden. Ist erstaunlich, nicht wahr? Aber es ist eine großartige Realität. Aber er will natürlich nicht nur nach Rom kommen, um dort gute und erbauliche Gemeinschaft zu haben, sich geistlich zu ernähren. Sein starkes Verlangen ist, dass er in Rom und darüber hinaus, am Ende des Briefes spricht er eben auch von Spanien, dass er da geistliche Frucht wirken kann. Er ist berufen, ausgesondert, gesandt, das Evangelium Gottes in die Welt hinauszutragen. Alle müssen es hören und glauben. Griechen, Nicht-Griechen, Kluge, Unverständige, das heißt auch die Dummen, diese alle sind in Rom anzutreffen. Rom war eine Stadt, die Menschen aus verschiedensten Kulturen und Gesellschaftsschichten beherbergte. Vor allem auch Menschen, die man in und um Jerusalem herum vielleicht nicht antraf. Paulus wollte mithelfen zu erfüllen, was Jesaja prophezeit hat. Gegen Ende des Briefes hier schreibt er dann, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen und die nicht gehört haben, werden verstehen. Nun hat Paulus diese Sehnsucht, das zu tun, dahin zu gehen, das starke Verlangen, nach Rom zu kommen. Und er glaubt, dass es auch Gottes Wille ist, dass er dahin geht. Aber bisher ist es nicht zustande gekommen. Es ist interessant, dass der Apostel, der so viele Wunder getan und auch erlebt hat, mit der Führung Gottes nicht so umgeht, wie es manchmal oder sogar oft von Sensations- und wundersüchtigen Christen getan wird. Paulus betet nicht so: Herr, gib mir ein Zeichen, dass ich weiß, wo ich hingehen soll, und dann werde ich losziehen. Er weiß es nicht. Er vertraut vielmehr auf die souveräne Führung Gottes, die oft nicht so verläuft, dass Gott uns vorher eingibt, wohin wir gehen müssen, was wir erwählen sollen, welche Entscheidungen wir treffen sollen und so weiter. Das ist oft nicht so. Oft müssen wir, und das musste auch der große Apostel Paulus, abtasten, langsam vorwärts gehen, abtastend, betend. Paulus weiß um Gottes Ratschluss, der in allen Dingen und auf jeden Fall zustande kommt. Jesaja 46, Vers 10, das zitiert Paulus später, auch im Epheserbrief. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss wird zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und darum sagt Paulus einerseits, ich bete, ich flehe, dass es mir durch den Willen Gottes einmal gelingen wird. Er weiß es nicht sicher, aber er betet in diese Richtung, wo er denkt, das ist gut, in diese Richtung zu gehen. Und dann betet und fleht er. Und andererseits geht er eben dann auch vorwärts. Er macht Schritte, er hat eine klare Vorstellung von dem, was er will, was er erreichen will. Und das tut er auch zusammen mit seinen Mitarbeitern in der Provinz Asia. Wenn wir in Apostelgeschichte 16 nachlesen, wie Paulus durch das Land zog und evangelisieren wollte, und da gingen sie abtastend weiter, nachdem sie mehrfach gehindert wurden, da zu verkünden. Sie wurden gehindert, dann gingen sie weiter, versuchten es da, wurden sie auch gehindert. Und da gingen sie noch weiter, bis dann diese Vision kommt, die ihm zeigt, es geht jetzt in diese Richtung. Und so schreibt Paulus auch hier im Römerbrief zweimal, Vers 13 und Kapitel 15, Vers 22, dass er gehindert wurde, nach Rom zu kommen. Er schreibt hier nicht, was da gehindert hat. In Apostelgeschichte 16, wo es von dem Gehindertwerden heißt, da steht, dass sie von dem Heiligen Geist gehindert wurden, dort oder dorthin zu gehen. Im ersten Thessalonicher Brief, da schreibt Paulus, dass er durch den Satan gehindert wurde. Das ist interessant, oder? Einmal der Heilige Geist, der hindert, einmal der Teufel, der hindert. Und hier im Römerbrief schreibt er nicht, wer oder was ihn hindert. Und ich denke, das ist auch nicht so wichtig, weil Gott eben darüber steht. Das ist die Hauptsache. Es ist Gott, der in seiner souveränen Allmacht darüber entscheidet, wann und wo der Apostel oder jemand oder auch wir irgendwo hingehen und irgendetwas tun. Und deshalb betet Paulus. Weil er weiß, dass Gott alle Türen öffnen oder verschließen kann. Er ist von Gott berufen, gesandt, begabt, das Evangelium zu verkündigen. Gott wird die Wege dazu ebnen. Er wird ihn dahin führen, wo es hingehen soll. Nun, das habe ich schon zweimal gesagt, wenn ich richtig gezählt habe. Paulus ist der größte Theologe in der Kirche, in der Geschichte der Kirche. Aber er ist auch der eifrigste Missionar. Heutzutage wird das manchmal so gegenübergestellt, oder? Der ist mehr der Theologe und der ist mehr der Missionar. Und dann entschuldigt man den Missionar, wenn er theologische Fehler macht, weil er ist halt ein Missionar. Aber Paulus hat das beides beisammen. Und ich denke, an ihm können wir sehen, dass das zusammengehört. Ein Theologe kann nicht einfach nur Theologe sein, ohne auch in seinem Herzen ein Missionar zu sein. Und dieser Paulus, der sagt von sich selbst, ziemlich selbstbewusst, ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen. Die Kenntnis von Gottes Souveränität hat ihn nicht fatalistisch werden lassen. Was hat ihn so eifrig gemacht? Was hat Paulus diesen Eifer gegeben oder verursacht in ihm, dass er so sein Leben einsetzt und darum fleht und betet und von Herzen hofft, dass er dahin und dorthin gehen kann, um das Evangelium zu verkünden? Was hat ihn so eifrig gemacht? Wenn wir sein Vorbild vor Augen haben, also mir geht es so, da möchte ich doch wissen, wie kann ich die gleiche starke Motivation bekommen wie Paulus? Ich habe das noch lange nicht. Wie kann ich dahin kommen? Oder wie kann ich so ein unablässiger Beter werden wie er? Fragen wir danach, was Paulus dazu gemacht hat, was er war. Wo er sagte, dass er mehr als alle anderen gearbeitet hat, da sagt er noch mehr. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegenüber mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Es ist die Gnade Gottes. Paulus hat uns ein Vorbild hinterlassen, dem wir nacheifern sollen. Aber wir können ihn nicht einfach kopieren. Wir können nicht Paulus nachmachen. Ich glaube, um dieselbe Lebenshaltung, Herzenshaltung wie der Apostel zu bekommen, müssen wir lernen, die Gnade und die Liebe Gottes so zu verstehen, wie er sie verstanden hat. Das möchte ich nochmals wiederholen, damit wir die gleiche Herzenshaltung, Lebenshaltung wie der Apostel bekommen, müssen wir lernen, die Gnade und die Liebe Gottes so zu verstehen, wie er sie verstanden hat. Das ist die Grundlage dafür, was er ist. Paulus hat das zuerst an sich selbst erfahren und erkannt, was die Gnade Gottes ist. Und er sagte mehr als einmal, dass er nicht würdig ist, ein Apostel zu sein, weil er die Kirche Christi verfolgt hat. Er sagte auch, dass er der größte oder der elendeste aller Sünder ist. Das sagt er nicht so daher, das weiß er. Und so wurde die Gnade Gottes auch für ihn das Größte. Er ist der größte Sünder, er hat sich als den größten Sünder erkannt und darum erkennt er die Größe der Gnade Gottes, die mit ihm ist, die ihn angenommen hat. Wer so wie Paulus die Gnade verstehen will, muss verstehen, wie wenig er Gottes Güte und Zuwendung verdient hat. Ich glaube, wir kommen dahin, wenn wir Gottes Charakter, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade studieren. Und das ist auch ein Gebet des Apostels, dass wir eben diese Eigenschaften Gottes erkennen, sehen. Er betet im Epheser 3, 16, betet er für die Epheser, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Gott erkennen in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Güte, in seiner Größe. Das ist es, was uns dahin führt, dass wir gegenüber unsere Niedrigkeit erkennen und die Größe der Gnade Gottes preisen können, mehr und mehr. Wenn wir Gott erkennen, das bringt uns Selbsterkenntnis. Davon werden wir noch mehr hören im Römerbrief. Und das ist auch etwas, womit Calvin sein großes Lehrbuch, die Institutio, beginnt. Er sagt, dass eben Selbsterkenntnis durch Gottes Erkenntnis bedingt ist und umgekehrt. Gott erkennen heißt, auch sich selbst zu erkennen. Und wenn man sich selbst erkennt, erkennt man mehr und mehr die unbegreifliche Größe der Gnade Gottes, die so einen wie mich annimmt. Und aus dieser Erkenntnis wird die Liebe zu ihm wachsen. Die Liebe, die bereit wird, für nichts anderes mehr zu eifern, zu beten und zu arbeiten, als für diesen Herrn und sein wunderbares Evangelium. Lasst uns beten.